So, es geht heute noch einmal über das Gebet. Ich weiß noch nicht, ob es beim nächsten Mal nochmal über das Gebet geht, aber Gebet ist ein großes Thema und ein wichtiges Thema. Aber ihr wisst, die beste Lehre über Gebet, das beste Gebetsbuch, die besten Gebetsvorsätze nützen gar nichts, wenn sie nicht in die Tat umgesetzt werden. Jedes Gebet ist erst was wert, wenn es gebetet wird. Und wir als Christen sind dazu berufen zu beten. Denn Gottes Plan und Gottes Wille wird durch Gebet auf dieser Erde freigesetzt. Es geht nicht einfach automatisch, als fällt es irgendwann vom Himmel irgendwas. Sondern wenn Christen beten, wenn sie sich ausstrecken zum Himmel, zu unserem Herrn, zum Jesus, zu unserem Vater, der in den Himmeln ist, heißt es, dann wird er sein Wort sprechen, dann wird er seine Hand ausstrecken, dann werden die Dinge geschehen, die wir brauchen. Die ganze Schöpfung ist davon ein Stück weit abhängig. Und deshalb lehren wir Gebet, deshalb beten wir auch. Ja? Denn Gebet soll Ergebnis hervorbringen. Gebet ist nicht, ja, jetzt haben wir gebetet, passt so, sondern das Ergebnis des Gebets ist das, was dann noch interessant ist. Erinnert euch, es kommt nicht auf die schön formulierten und hochdeutsch gesprochenen Gebete drauf an, sondern es kommt auf das Herz dahinter drauf an. Die Einstellung, die dahinter steht und das Verhältnis zwischen dem Kind Gottes und dem Vater. Es muss passen und dann wird auch ein dahergestopseltes Gebet erhört, viel eher als ein gut wohlformuliertes, ausgeklügeltes, hochdeutsch gesprochenes. Am liebsten wäre es uns ja, wenn es so ginge, einmal gebetet und zack, schon ist alles da. Stimmt? Das war das Schönste. Ja, und bei Jesus war es doch auch so. Aber da wird dann was vergessen. Es wird vergessen, dass Jesus manchmal Nächte hindurch gebetet hat. Und das sind nur die Dinge, die in der Bibel geschrieben sind. Und es ist ja nur einiges von dem geschrieben, was Jesus tat. Und ich bin der Meinung, dass Jesus viel Zeit im Gebet verbrachte und es war bei ihm notwendig und dann ist es auch bei uns notwendig. Und wenn er das nicht getan hätte, dann wäre wahrscheinlich auch das andere nicht so einfach mir nichts, dir nichts, zack, passiert. Das ist ja meine Meinung. Ich kann es nicht biblisch belegen und beweisen. Ich weiß bloß, wenn man liest, was Paulus schreibt, dass es nicht so einfach ist. Auch einmal gebetet und zack, ist alles da. Aber richtige Beter sind Sieger, auch wenn es manchmal vielleicht nicht gleich so aussieht. Die richtigen Beter, die hartnäckigen Beter, die ausdauernden Leute sind letztendlich die Sieger. Diejenigen, die sich aufmachen, den Willen Gottes zu suchen, zu finden und nach dem Willen Gottes zu beten und zu bitten, die sind letztendlich die Sieger. Die sind die, die die großen Dinge Gottes erleben werden. Die anderen sind nur Schall und Rauch. Momentan, High Life, alles wieder weg und vergessen. Ja. Die richtigen Beter sind Sieger auch in Situationen, die unmöglich ausschauen. Es gibt Situationen, da wo du einfach sagst, das ist unmöglich, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, es geht nichts mehr. Viele fangen dann erst zu beten an. Und das ist nicht verkehrt. Besser ist aber, schon in diesem Gebetsleben, in diesem Lebensstil des Gebets drin zu sein. Und wenn dann tatsächlich so eine unmögliche Situation auftritt, dann bist du schon gewappnet und dann wirst du viel schneller eine Antwort, eine Lösung oder ein Wunder für diese Sache haben. Darum lerne beten, übe dich darin. Learning by doing heißt es, denn Gebet muss gebetet werden, da lernt man es. Ja? Es gibt Dinge, da betet man und es bewegt sich überhaupt nichts. Man meint dann, diese Gebete werden nicht erhört, es ist nicht Gottes Wille, es ist nicht Gottes Plan. Und man hört wieder auf, man fügt sich dem oder man ist vielleicht sogar frustriert. Man bekommt Zweifel, ob das mit diesem Gott und mit diesem Jesus dann überhaupt so richtig ist. Andere wiederum werden einfach verhärtet und enttäuscht und wenden sich von Gott einfach wieder ab, weil der nicht ihre Gebete erhört hat. Soll es geben. Aber es gibt ein Gleichnis, das Jesus uns gegeben hat im Lukas-Evangelium 18, Kapitel 18, Vers 1 bis 8. Und ich lese das euch mal vor. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis oder ein Beispiel, ja, Gleichnis ist ein Beispiel, dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten. Das ist der Anfangssatz dieses Gleichnisses. Dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollen. Nicht aufhören, hartnäckig sein, dranbleiben. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, er sagt, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug oder in Kürze, heißt in anderer Übersetzung, in Kürze ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Was hat nun dieses Gleichnis zu sagen? Erstens, es ist einmal dafür da, dass man nicht im Gebet ermatten soll. Das heißt nicht, dass man in einer Sache dauernd winseln und jammern und was weiß ich alles soll, sondern dass man einen Lebensstil des Gebets pflegen soll. Nicht ermatten. Nicht, dass einer meint, ja, immer am 1. des Monats, da bete ich, und da bete ich gleich für den ganzen Monat und dann habe ich wieder Ruhe. War eine Idee. Aber das ist nicht das, was Jesus meinte. Sondern eine Beziehung mit Gott pflegen im Gebet und mit dem Wort. Und darin nicht wieder aufhören, nicht ermatten. Denn es gibt Zeiten, wo wir ermatten würden. Ist euch das schon einmal passiert? Im Gebet zu ermatten, müde zu werden, einzuschlafen beim Bibellesen. Heute freut es mich gar nicht und auch bis gestern ist auch nichts geworden. War die ganze Woche eigentlich noch gar nicht. Das ist dann das, wo wir ermattet sind. Und das will Jesus sagen, dass wir nicht ermatten sollen. Alle Zeit beten heißt ja nicht, dass du sonst nichts mehr zu tun hast, als nur noch zu beten. Sondern beständig beten. So, und da gibt es hier eine Witwe, die hat irgendein Problem. Es steht nicht da, was für ein Problem, aber mit irgendjemand hat sie ein Problem mit einem Widersacher, der ihr widersteht in der Sache. Und sie wusste, da gibt es einen Richter, der kann mir da Recht schaffen. Und dieser Richter, heißt es hier, ist sogar ungerechter Richter, ein richtiger hartnäckiger Bursche, fürchtet weder Gott noch den Menschen noch sonst irgendjemanden, also ein rauer Kerl. Aber diese Witwe war hartnäckig. Ein Beispiel, wie wir im Gebet hartnäckig sein sollten. Und dieser wollte ihr nicht helfen. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, na, was will denn die alte Witwe da? Die macht mir bloß Mühe, das interessiert mich nicht, was die vorhat, und hat sie einfach nicht erhört. Aber diese Witwe blieb dabei, schaffte mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Ich glaube, die ist täglich gekommen und hat ihn angefleht und hat ihn einfach bedrängt, schaff du mir Recht, weil du bist der, der mir Recht schaffen kann. Und irgendwann ist es ihm zu blöd geworden und hat sich gedacht, naja, jetzt hilf ihr einfach, weil sonst wird es mir irgendwann einmal noch ins Gesicht fahren und mich sauber kratzen. Okay, und dann hat er nachgegeben und hat dieser Witwe Recht verschafft. Das ist das Beispiel, wie wir im Gebet hartnäckig sein sollen. Das heißt nämlich noch lange nicht, wenn beim ersten und beim zweiten Mal dein Gebet nicht erhört, scheinbar nicht erhört wird, dass es überhaupt nicht erhört wird. Überhaupt nicht. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Es ist eine Art von Glauben, hartnäckig zu sein. Also lass dir nicht das einreden, du hast ja gar keinen Glauben, wenn du zweimal in der Sache betest, weil dann glaubst du das erste Mal gar nicht. Das widerlegt es eindeutig. Hartnäckigkeit ist großer Glaube. Ja, das sind die Dinge, wo Jesus sagt, dein Glaube ist groß. Denk an die Frau, wo Jesus sagte, er ist nur für Israel gesandt und nicht für die Hunde. Ja, die anderen, die Nicht-Israeliten, wurden da Hunde genannt. So wenig waren die wert geachtet. Und diese Frau hat ihn trotzdem bedrängt und er soll ihr helfen. Und was tat er? Hat ihr trotzdem geholfen. Ja, sie hat gesagt, auch die Hunde dürfen von dem fressen, was beim Herrn unter den Tisch fällt. Und ich sage, hey, das ist Glaube. Das ist hartnäckig. Das ist Glaube. Und Glaube wird immer eine Erhörung finden. Und Jesus sagt, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, unser Vater, dein und mein Vater, der in den Himmel ist, sollte er das Recht seiner Auserwählten, und da gehören wir dazu. Wenn wir in Christus sind, sind wir Auserwählte. Und sollte er dein Recht nicht ausführen, der du Tag und Nacht zu ihm betest oder schreist oder flehst und eine Antwort erwartest, sollte er es bei dir lange hinziehen? Und dann sagt Jesus, ich sage euch, er wird dein Recht in Kürze ausführen. Du kannst es erwarten. Er wird dein Recht. Und du musst wissen, dass du Recht hast. Weil du ein Gerechter in Christus bist, weil du ein Bündnispartner Gottes bist, weil du ein Erlöster bist durch den Glauben. Und darum hast du bestimmte Rechte, weil du Sohn und Tochter Gottes bist und das bedeutet, Recht zu haben. Bürgerrecht des Himmels zu haben. Er wird unser Recht in Kürze ausführen. Und dann kommt noch ein Satz. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen oder den Glauben finden auf der Erde? Ja. Findet er jemanden mit so einem Glauben wie diese Witwe? Findet er jemanden, der hartnäckig ist im Gebet, der das unbedingt haben will, was er braucht? Oder findet er bloß die zwei, dreimal vielleicht beten? Naja, mei, hilft ja doch nichts. Mache ich meine Sache wieder selber, weil der Gott mir auch nicht hilft. Ja, das ist das, was Jesus hauptsächlich finden wird. Aber das ist nicht das, was er sucht. Er sucht Leute mit einem hartnäckigen Glauben. Ein Glaube, der sich in der Tat des Gebetes ausdrückt. Ein Glaube, der durchbricht zum Vater. Ein Glaube, der durchbricht, dass die Dinge geschehen können. Ja? Schaffe mir Recht, sagt die Witwe, weil ich es selber nicht kann. Wie oft stehen wir vor Situationen, wo wir sagen müssen, wir können es nicht. Oder kannst du von dir aus irgendein Wunder oder eine Heilung bewirken? Du kannst es nicht. Es ist unser Arzt, der Heiler, Jesus Christus, der es vermag. Er ist schließlich der Heiler und er tut es. Nicht der Mensch ist der Heiler. Der Mensch ist das Mittel zum Zweck. Das Mittel, der Mensch ist der, der die Hände auflegt. Der Mensch ist der, der betet und der spricht. Aber die Heilung, das ist der Geist Gottes, der die Heilung vollzieht. Und so ist es mit all den anderen Dingen auch. Schaffe mir Recht, weil ich es selber nicht kann. So sollte jemand beten, der vielleicht schwer krank ist oder unheilbar krank ist. Schaffe mir Recht. Ich kann es nicht. Die Ärzte können es auch nicht. Wer kann es dann? Es gibt nur einen Wundertäter, der es kann. Und der es will. Aber der will diesen Glauben, diesen hartnäckigen, er will ihn finden. Er will ihn bei seinen Söhnen und Töchtern vor allen Dingen finden. Und auch in allen anderen Dingen. Es geht ja nicht immer bloß um Krankheit oder um so schwere Dinge. Es gibt auch einfachere Dinge, wo Gott einfach will, dass du deinen Glauben beweist. Wo dein Glaube vielleicht ein Stück geprüft wird. Wo du diese Hartnäckigkeit beweisen sollst. Der Vater, sagt Jesus, ist mehr als der ungerechte Richter. Ja, selbst dieser ungerechte Richter hat dir dann geholfen. Wie viel mehr dein Vater, der in den Himmel ist. Aber ich möchte uns alle miteinander da ermutigen. Die Bibel sagt uns, wie er ist. Und wir wollen nicht auf das schauen, heißt es, was vor Augen ist. Da stehen manche Dinge groß, da nichts passiert, da nicht geholfen, nur Kleinigkeiten. Aber unser Gott ist der Größere. Er ist es, der dir Recht verschafft. Und darum wollen wir beten, lernen, und darum wollen wir auch beten. Ja? Und Gebet ist das, was du zu Hause tust, und Gebet ist auch sehr biblisch, wenn es in der Gemeinschaft geschieht. Wenn wir zusammenkommen und beten, und jeder seinen Teil mit beiträgt und seinen Mund auftut zum Lobpreis und zum Gebet und, und. Gebet soll zielgerichtet sein, schriftgemäß, ausdauernd, glaubend, und es muss zum Vater gerichtet sein. Gebet ist nicht irgendwo einfach in den Raum gesprochen, irgendjemand wird schon hören, sondern zielgerichtet. Du betest zu deinem Vater, der in den Himmeln ist, heißt es, wenn er an das denkt, mit dem Vater unser, wie es angeht. Vater unser, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Ja, Vater, du im Himmel. Wir sind hier auf der Erde, im natürlichen Bereich und im himmlischen Bereich ist der Sieg. Und das, was im geistlichen Bereich, was Jesus für uns getan hat, das, was im Himmel schon parat ist, soll hier auf der Erde geschehen. Darum heißt es, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im geistlichen Bereich, im natürlichen. Ja, das ist so einfach. Aber es geht nicht bloß, dass du diese drei Verse auswendig lernst und dann runterrattest, damit irgendjemand da zufrieden ist, sondern das sind die Schematas, die man einfach Stück für Stück braucht im Gebet. Und wir sollen ja so beten, dein Wille geschehe. Denn nach seinem Willen wird es geschehen. Ich lese euch jetzt noch eine kleine Story vor, aus einem Buch, das heißt Die Macht des Gebets. Ich habe letztes Mal schon was zitiert und das ist gigantisch. Da gibt es einen Mann, der heißt Georg Müller, in dem Fall wahrscheinlich George Müller, also ein Engländer war, und der wusste, wie man betet. Da heißt es, einer der größten Männer des Gebets war George Müller von Bristol, der in den letzten 60 Jahren seines Lebens, er wurde 92 Jahre alt, einen Gegenwert von umgerechnet rund 15 Millionen Euro durch Gebet erhalten hat. Also auch andere Dinge für die Gemeinde, also das ist bloß in einem Wert ausgedrückt. Nicht, dass jemand meint, er hat jetzt bloß die Millionen hereingebetet, damit er ein Leben in Saus und Braus hätte führen können. Da heißt es weiter, aber er betete nie nur um eine Sache, weil er sie haben wollte. Oder auch nur, weil er dachte, sie sei für Gottes Werk nötig. Wenn es ihm aufs Herz gelegt wurde, um für etwas zu beten, suchte er in der Schrift, ob es eine Verheißung für diesen Fall gab. Manchmal suchte er tagelang in der Schrift, ehe er seine Bitte vor Gott brachte. Und wenn er dann die Verheißung fand, dann legte er sie dem Herrn vor in seiner aufgeschlagenen Bibel und deutete mit dem Finger darauf. So brachte er die Verheißung vor Gott und empfing, worum er betete. Er betete immer mit der offenen Bibel vor sich. Er wusste, wie man betet. Ja, es war nicht einer von denen, der einfach mal, ah, bitte Herr, dieses und Herr, ja, das brauche ich noch, danke, Amen. Er wusste, dass er einmal von Gott das braucht auf seinem Herzen, was er beten soll. Das war das Erste. Er hat nicht gebetet, weil er es unbedingt haben wollte oder weil er dachte, das wäre für Gottes Werk notwendig, sondern er hörte auf sein Herz. Das war der Punkt 1. So, und dann hat er nicht gleich losgelegt, um das zu bitten, sondern er suchte manchmal tagelang in der Schrift, ob es für diese Sache ein Wort gab, eine Verheißung dafür. Und wenn er die gefunden hat, dann hat er gewusst, jetzt hat er eigentlich schon den Sieg in der Tasche. Dann nahm er diese Verheißung, dieses Wort, legte es Gott vor, mit dem Finger drauf, hier steht es geschrieben, Vater, und aufgrund dessen bete ich jetzt. Und er wusste, dass er wusste, dass er wusste. Ja? Das war Glaube in Aktion. Es war ausdauerndes Gebet. Und es waren nicht bloß 5-Minuten-Sachen. Gebet ist nicht eine 5-Minuten-Sache. Ja, das kann schon mal sein, im Eifer des Gefechts zwischendurch das ein kurzes Gebet. Aber davon reden wir ja nicht. Wir reden von den intensiven Gebetszeiten, die notwendig sind in solchen Dingen wie diese Witwe. Ja, das war auch nicht bloß eine 5-Minuten-Sache. Ich weiß ja nicht, wie weit das die Witwe zu gehen hatte, als sie zum Richter gehen musste. Vielleicht war sie ja eine Stunde unterwegs dorthin und vielleicht hat sie dort 1 oder 2 Stunden lang geklopft und hat gesagt, schaffe mir recht gegenüber meinem Widersacher. Und am nächsten Tag wieder und am übernächsten Tag. Vielleicht war das nicht so einfach. Sie hatte auch noch kein Auto, um dorthin zu fahren. Und wahrscheinlich nicht einmal einen Esel. Weil die Witwen damals zu der Zeit waren nicht unbedingt die Reichsten. Eine Rente gab es auch nicht. Also hat die, um das, was sie brauchte, zu erlangen, einen Preis bezahlt. Und die Leute heutzutage wollen diesen Preis kaum mehr bezahlen. Die meisten wollen so wie eine E-Mail, senden, passt. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Und wenn manche sagen, es ist so einfach, stimmt aber nicht. Es ist manchmal nicht so einfach. Aber wenn du dran bleibst und die Ergebnisse kommen, dann wird es wieder einfach. Aber es gibt Zeiten, wo es vielleicht nicht so einfach ist. Und das musst du wissen, weil wenn du immer bloß hörst, es ist so einfach und dann wird es einmal ein bisschen schwierig, meinst du sofort, jetzt bin ich verkehrt, da stimmt was nicht, es muss ja einfach sein. Es ist nicht immer einfach. Ja? Darum heißt es ja von einem Widersacher. Es ist nicht der aus dem Weg geher, es ist der Widersacher. Aus dem Weg muss er dann schon gehen. Ja, das müssen wir einfach richtig sortieren und verstehen. Und ich lese jetzt nochmal zur Ermutigung ein paar Schriftstellen, die Jesus sagte vom Gebet. Ja, denn das brauchen wir immer wieder, um unseren Herzensglauben hervorzubringen. Dass wir vom Herzen heraus beten im Glauben. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Ja? Jesus möchte, dass unsere Freude völlig werde. Darum sollen wir bitten. Und er sagt, was wir bitten, werden wir auch empfangen. Die zweite Stelle, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das sind diese Worte, die soll man öfter lesen. Das sind diese Worte, die uns in unser Herz fallen sollen, dass sie lebendig werden, dass sie Glauben erzeugen und dann bete. Ja, bete nicht ohne Glauben, einfach so vom Kopf raus. Sondern lass zuerst das Wort Glauben erzeugen und dann bete. Und dann wird der Heilige Geist in dir aktiv und ihr werdet auch übereinkommen, den Willen Gottes erkennen und richtig schriftgemäß dem Willen Gottes gemäß beten und im Glauben an seinen Namen beten. Und so gibt es verschiedene Schriftstellen über Gebet. Es ist sinnvoll, dass du dir mal raussuchst, zusammenschreibst und immer wieder nachliest, aufnimmst, lebendig werden lässt. Gerade in Situationen, wo es scheinbar so aussieht, als ob dein Gebet ja überhaupt nicht erhört wird und wo du vielleicht unter Druck geraten bist, dann brauchst du das. Denn dieser Druck versucht nämlich, deinen Glauben zu ersticken, das Wort zu ersticken. Also musst du diesem Druck etwas entgegensetzen. Und was gibt es Besseres, als dem entgegenzusetzen, als das Wort der Wahrheit? Das bringt deinen Glauben wieder Oberwasser. Kommt wieder auf Vordermann. Also, es ist im Gebetsbereich ist mehr drin, als nur bitte, bitte, danke, danke. Der Paulus schreibt im 2. Korinther, Kapitel 10, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, das heißt in der natürlichen Welt, kämpfen wir nicht mit nach dem Fleisch. Also wir kämpfen nicht mit einem Schwert oder mit einer Maschinenpistole oder mit sonstigen Waffen, also nicht mit natürlichen Mitteln, sondern mit geistlichen Mitteln. Gebetsmittel. Und er schreibt weiter, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich oder natürlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. Und so zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also scheinbar gibt es irgendwelche Dinge, Hindernisse oder Widerstände zwischen dem Himmel und der Erde, die uns behindern wollen. Weil sonst würde er nicht schreiben, dass diese Waffen da sind, Festungen zu zerstören. Aber wenn keine Festungen da wären, dann wäre das Blödsinn. Also gibt es Festungen, Mauern, Hindernisse, die sich gegen Gott und Gottes Plan und Gottes Willen und Gottes Herrlichkeit stellen. Und dazu hat uns Gott geistliche Waffen gegeben, nicht natürliche und fleischliche Waffen. Und diese geistlichen Waffen werden angewandt von uns, den Gläubigen, im Gebet. Denn wie sonst, wenn nicht im Gebet? Wie sonst, wenn nicht durch Glauben und Sprechen? Wie sollen irgendwelche geistlichen Waffen sonst benutzt werden? Wenn jemand eine Idee hat, es geht nur so. Die Bibel spricht auch vom Schwert des Geistes im Epheserbrief. Das Schwert des Geistes. Also nicht ein natürliches Schwert aus Stahl geschmiedet, sondern ein geistliches. Und das heißt es, das ist das Wort Gottes. Darum war dieser George Müller so schlau und hat sich zuerst für seine Sache das Wort Gottes gesucht oder hat es vom Geist sich offenbaren lassen. Die Verheißung für die Sache. Dann hatte er nämlich ein Schwert. Er hatte nämlich dann eine geistliche Waffe. Und dann konnte er sagen, es steht geschrieben. Selbe tat Jesus, als der Teufel ihn versuchte, es steht geschrieben. Das Schwert des Geistes. Er hat ihm jedes Mal mit diesem geistlichen Schwert einen Schlag versetzt. Und beim dritten Mal hat er sich verdünnisiert. Dann ist ihm die Sache scheinbar zu heiß geworden. Und das ist ein Beispiel für uns. Ja, manche meinen, ja, Jesus hat das so gemacht, ja wunderbar. Sicher wunderbar, aber wunderbar ist, wir sollen es genauso machen. Damit du sagen kannst, es steht geschrieben, musst du wissen, was geschrieben steht. Und obendrein musst du es auch noch glauben, was geschrieben steht. Dann hat es nämlich erst Auswirkungen. Also wisse, was das Wort Gottes in deiner Situation zu sagen hat. Und wenn du es nicht weißt, dann suche so lange. Gott wird dir es geben. Es gibt für alles ein Wort. Der Geist Gottes wird es offenbaren. Und dann benutze es. Es steht geschrieben. Ja, genauso ist auch dieses Wort ein Schild des Glaubens. Wenn Gedanken kommen, das sind feurige Pfeile des Bösen, die kommen und schipp, ob das überhaupt so ist, das schaut doch ganz anders aus und der hat so gesagt. Dann musst du wissen, was geschrieben steht. Sonst bist du in einer Stunde später so weit, dass du nicht mehr weißt, was überhaupt richtig und was falsch ist. Weil das fällt uns manchmal so richtig an, wie eine Wolke, wie eine Welle, kommt es plötzlich daher und du kennst dich momentan gar nicht mehr aus, was ist denn jetzt los? Ja, und das sind die Situationen, wo du widerstehen musst. Das sind die Situationen, wo du deine Hartnäckigkeit anwenden musst. Viele Menschen sind von ihrer Natur aus nicht hartnäckig. Die tun sich da vielleicht ein bisschen schwerer als andere, die von Haus aus irgendwie mehr hartnäckigere Menschen sind. Andere lassen sich so schnell rumwickeln, naja, ist ja dann doch nicht so schlimm, geht ja so. Ah, ob es überhaupt geht? Nein. Gott sagt was anderes. Hartnäckig sein. Es ist für Gott nichts zu schwer und zu kompliziert, dass er das nicht machen könnte, was du brauchst. Oder nicht mag. Gott mag. Wahrscheinlich hat er eh von dem ganzen Tralala, das rundherum läuft, die Nase voll. Da möchte er eh gerne was Besseres hervorbringen. Denn er liebt da seine Schöpfung und die Menschen. Und er braucht hartnäckige Leute. Er braucht Glaubende. Er braucht Beter. Er braucht solche, die gelernt haben, Festungen zu zerstören. Mit geistlichen Waffen. Darum sind wir hier. Nicht einfach bloß, um eine Predigt zu hören, sondern darum, das zu hören und dann in die Tat umzusetzen. Da fängt die Schwierigkeit erst an. Relativ einfach ist es, ein Buch zu lesen, eine Predigt zu hören und sagen, ja, wunderbar, genau, so ist es. Es ist relativ einfach. Ja, und da spreche ich auch für mich. Es ist nicht so, ja, weil ich jetzt das hier predige, dann geht es von mir ganz automatisch. Das sind lauter Erfahrungswerte. Manchmal geht es nicht so automatisch und manchmal geht es tatsächlich hartnäckig. Und manchmal ist es tatsächlich so, naja, geht was wahr. Aber wir müssen einfach, nein, es muss mehr hervorkommen. Geistliche Kräfte, Gottes Kraft ist wesentlich mehr und stärker. Ja, der Paulus schreibt schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Warum? Eben um diese Festungen zu zerstören und dann stehen zu bleiben. Am Ende dieser Verse sagt er, wenn ihr alles ausgerichtet habt, dass ihr stehen bleiben könnt. Darum sollen wir stark werden, nicht in uns, sondern stark im Herrn, in der Wahrheit, im Wort und in der Macht seiner Stärke. Und dann sagt er, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Er ist oft ein listiger Bursche. Das kann er halt einfach, das hat er gelernt. Aber der Geist Christi in uns ist noch schlauer, vor allem noch weiser. Und er weiß schon im Voraus. Und das sollen wir uns zunutze machen. Darum sollen wir stark im Geist werden. Er schreibt weiter, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also wir kämpfen nicht gegen irgendwelche Menschen. Sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ja? Böser Tag, den gibt es einen bösen Tag. Es gibt manchmal Tage, die sind wirklich nicht so lustig und so gut, wo alles schief läuft und dumme Sachen passieren. Das ist dieser Böse, von dem schreibt er hier, diesen bösen Tag. Ist nicht jeder Tag so ein böser Tag. Es gibt auch wunderbare, gute Tage und der Segen fließt und man freut sich und man ist gut drauf. Aber es gibt einen Tag, wo der Widerstand groß ist. Und darum, dass wir an dem Tag nicht fallen, sondern stehen bleiben können, darum soll man diese Waffenrüstung Gottes ergreifen. Darum soll man lernen, mit diesen geistlichen Waffen umzugehen. So wie mit der natürlichen Waffe, muss man lernen, umzugehen damit, genauso mit einer geistlichen Waffe. Ja, gib jemand zum ersten Mal so ein richtig schönes Schwert in die Hand, wie er sich anstellt. Wahrscheinlich ist ihm vorher schon einmal zu schwer. Ja, und dann soll er irgendwo kämpfen. Probier es einmal aus, nicht so einfach. Oder eine Maschinenpistole oder sonst was. Die meisten kennen sich damit nicht einmal aus. So, genauso ist eine geistliche Waffe. Du gibst ihm das Wort Gottes, sagst, da ist dein Schwert, wunderbar. Dann nimmt er das Buch und sagt, wo ist jetzt das Schwert? Kennen Sie hinten und vorne nicht aus. Also muss das irgendwo gelernt werden. War früher mal so ein Spruch, hat mein Schwert dabei, eine Bibel unter den Arm gehabt hat. Das ist eigentlich ein Blödsinn, aber na, ist ja egal. Zumindest hat er gewusst, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist. Und so müssen wir lernen, mit dieser Waffenrüstung Gottes umzugehen. Und richtig anzuwenden. Und vor allem gegen die richtigen Leute anzuwenden. Nicht, dass jemand das Schwert des Geistes gegen seinen Bruder anwendet. Oder gegen die Schwester. Und den auch noch fertig macht. Diese Waffen sind gegeben, um Satans Festungen und Bollwerke niederzureißen und zu zerstören. Und nicht, um die Gemeinde zu ärgern. Mit Waffen kann man Gutes ausrichten, in dem Sinn, man kann aber auch sehr viel zerstören. Das müssen wir wissen und das müssen wir lernen. Aber A und O ist, dass du durch das Wort Gottes geistliche Waffen bekommen hast. Und dass du geistliche Festungen zu zerstören hast. Ja, die sind einfach da. Der fragt nicht, ob er da als eine Festung aufrichten darf. Der kommt einfach und richtet auf, wenn du nicht wachsam bist. Und wenn sie da steht, steht sie da und dann geht er nicht von selber weg. Nur wenn du aufstehst mit der Wahrheit und richtig betest und richtig sprichst und es anwendest, dann werden diese Festungen zerstört. Denken wir nach, wie diese Mauer um Jericho zerstört wurde. Mit geistlichen Waffen. Eine natürliche Mauer aus richtig dicken, festen Steinen wurde durch geistliche Waffen zerstört. Das ist eine interessante Sache. Es war nicht bloß eine geistliche Mauer. Nicht bloß irgendwie ein Gedankengebilde. Durch Rundumziehen, durch Gehorsam gegenüber Gottes Wort, durch Lobpreis ist diese Mauer in sich zusammengestürzt. War Gottes Geist, der es getan hat. Und der Glaube der Israeliten. Denkt daran, wie es im Daniel steht, als Daniel anfing zu beten, und er betete und er hörte nicht auf zu beten. Und er hätte sich auch noch 14 Tage denken können, ja, jetzt höre ich wieder auf, weil es bringt ja nichts. Aber es dauerte 21 Tage, bis der Engel durchkam, um die Botschaft zu bringen. Aber diese 21 Tage war Daniel hartnäckig. Er blieb im Gebet und im Fasten. Und er bekam die Antwort. Und dann sagte ihm dieser Engel, er wurde aufgehalten von dem Fürsten über Persien. Das ist interessant. Das war so ein Weltbeherrscher dieser Finsternis, die einfach vom Feind gesetzt sind, um das zu verhindern, was im Himmel ist, dass es auf der Erde geschieht. Daniel war ein Mann des Gebets. Sowieso eine interessante Sache, was mit diesem Daniel alles so passierte. Es ist interessant nachzulesen. Es war einer, der hatte eine Beziehung zu seinem lebendigen Gott. Ja, Daniel hörte nicht auf zu beten, auch dann nicht, als es ihm das Leben hätte gekostet. Daniel betete nicht das Standbild an, sondern er betete zu seinem Gott. Und er ließ sich davon nicht abhalten. Er kannte nämlich seinen Gott und er war ihm treu. Und Gott konnte mit diesem Daniel große Dinge tun. Und mit Daniels Freunden. Interessante Aussage, füge ich mir kurz ein, ist im Psalm 20,6. Da heißt es, im Namen unseres Gottes das Banner erheben. Und dann steht auf, und auf diesem Banner steht, der Herr erfülle alle deine Bitten. So soll unser Gebetsleben sein. Kannst du das bildlich vorstellen? Ein Transparent über dir, ein Banner, und da steht drauf, der Herr erfülle alle meine Bitten. Ja, so haben die das gemacht. Die Israeliten kannten ihren Gott. Ja, nicht immer. Aber es gab immer wieder Leute, wie die Psalmisten, wie hauptsächlich David, die wussten von diesem Gott, die wussten von diesem Vater, sie wussten von dem, der ihnen helfen kann. Und er war oft in Situationen, wo wir sagen, aussichtslos. Jetzt ist vorbei, keine Chance. Aber Gott hat eingegriffen. Er kannte einen, von dem er wusste, der ihm Recht verschafft. Er hat das Prinzip angewandt, dem Jesus sagte von der Witwe. Schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersachern. Sogar der eigene Sohn hat ihn noch verfolgt. Und Gott hat ihm trotzdem wieder Recht verschaffen. Das sind Männer Gottes, die ihren Gott kannten, wirklich kannten und nicht nur von ihm gehört haben. Aber diese Festungen, die zerstört werden, die sind so richtig gemein. Das ist wie eine Decke, geistliche Decke drüber, der kann diesen Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen, auch wenn es ihm verkündet wird. Und Paulus, er schreibt es ganz klar. Er sagt, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Die Ungläubigen, die diesen Gott nicht kennen, die Jesus nicht kennen, die das Evangelium nicht annehmen, die sind verblendet worden. Der Gott dieser Welt, der Satan, hat ihren Sinn verblendet. Machtscheibe. Sie sehen nur mit den natürlichen Augen und sie hören nur mit den natürlichen Ohren. Mit den geistlichen Augen und Ohren sehen und hören sie null. Da ist zu. Das ist eigentlich tragisch. Und das ist der Grund, warum wir hier immer wieder beten für die da draußen. Das muss nicht irgendwie jetzt mal eine riesenlange Sache sein, aber wir beten für die da draußen. Und wenn für dich nicht irgendwann irgendjemand gebetet hätte, würdest du heute nicht hier sitzen. Weil du verblendet wärst. Vom Gott dieser Welt wärst du verblendet. Und zwar richtig sauber. Letzten Donnerstag im Lobpreis habe ich im Geist ein Bild gesehen, wie aus diesem Raum hier raus also ein silberner Strom floss. Wie Wasser, geperlt, aber es war Silber. Ja, Silber bedeutet eigentlich, es ist was Reines, was Heiliges. Das ist so rausgeflossen und hat die ganze Gegend erreicht. So unterm Gras, da man eigentlich fast nichts gesehen hat, weil das Gras höher ist und trotzdem ist überall so hingeflossen. So richtig schön. Ja, und das ist ermutigend. Das, was wir hier machen, auch wenn wir bloß ein paar Leute sind momentan, es hat Auswirkungen, die wir jetzt vielleicht vom Natürlichen nicht sehen. Aber dieser Fluss, der da rausgeht, der wirkt an diesen Leuten da draußen. Die können es vielleicht überhaupt noch nicht einordnen oder nicht verstehen oder sonst was. Vielleicht spüren sie es ja momentan noch gar nicht. Ich weiß es nicht, aber einer nach dem anderen wird es erreichen. So wie es uns einmal erreicht hat, wird es andere erreichen. Und irgendwann ist diese Verblendung weg und dann kommt der Tag, wo sie das Evangelium hören wollen und hören können. Und dann sind wir dran zu verkünden. Ja, wir könnten jetzt sagen, ja, wir müssen jetzt raus und den Leuten das Evangelium verkünden und alle würden sagen, die spinnen. Weil sie verblendet sind, dicht. Wenn aber der Geist Gottes vorbereitet hat und die Herzen aufgemacht hat, dann wird es unkompliziert. Dann geht das Wort hinein und bringt eine neue Schöpfung hervor. Ganz locker und einfach, ohne Zwang und ohne Druck und ohne Stress. Nur so muss das funktionieren. Es ist der Geist Gottes, der es tut. Wir können es nicht tun. Wir können nicht die Leute mit irgendwelchen Methoden hier reinlocken und sagen, jetzt sind aber fünf aufgestanden. Es muss eine echte Wiedergeburt stattfinden. Keine überredenden Leute. Paulus schreibt auch mal, er ist nicht mit überredenden Worten gekommen, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und das ist der Maßstab. Denn dann ist es echt und dann passt es. Und dann kommen auch die Echten und nicht bloß die Neugierigen. Ja, und die Störer, die bleiben nämlich draußen, die wollen wir gar nicht da haben. Wir wollen die haben, die der Herr zur richtigen Zeit freisetzt, erlöst und eine neue Schöpfung draus macht, die berufen sind und die werden kommen. Der Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 19, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Paulus war nämlich ein Beter. Wenn es jemand nicht gewusst hat, Paulus war ein Beter. Mehr hat er gesagt, als ihr alle betet er entsprochen. Und er leidet tatsächlich richtige Geburtswehen für die, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Ja, der Galaterbrief schreibt es ja recht schön, die waren gläubig geworden, sind aber wieder ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Ja, wer hat euch verzaubert, hat der Paulus geschrieben. Und jetzt leidet er noch einmal Geburtswehen. Er betet noch einmal so intensiv, dass sie wie bei einer Neugeburt, und es sind Geburtswehen, wer Wehen gehabt hat, von den Frauen, die wissen, was Wehen sind, wer mal gesehen hat, ja, von uns Männer, wie eine Frau Probleme hat, wenn sie Wehen hat, wie Schmerz, dann weiß er auch, was Wehen sind. Und so hat es der geistlich. Er leidet in seinem Herzen für diese Leute, für diese, die wieder auf die schiefe Bahn gekommen sind. Und er betet und er fleht und er kämpft für diese Menschen, dass sie, was? Dass Christus Gestalt gewinnt in diesen Leuten. Dass der, der in ihnen hineingeboren wurde, dass der auch nach außen durchbricht und sichtbar wird. Dass diese Heiligung stattfindet. Dass sie nicht mehr so leben, wie sie vorher gelebt haben. Dass Veränderung stattfindet. Dass sie Christus repräsentieren. Nicht bloß so, sondern dass sie das leben, was Jesus Christus ist. Dass Christus in den Einzelnen Gestalt gewinnt. Lebendig wird. Sichtbar wird. Um das betet dieser Mann. Und um das leidet er Geburtswehen. Und da wird er wohl viele geistliche Festungen und Bollwerke einzureißen haben. Und das hat mit Paulus nicht aufgehört, das ist bis heute so. Es wird erst aufhören, wenn Jesus wiederkommt. Denn Gott hatte vor, dass die Menschen frei werden. Gott leidet ja mit, wenn er sieht, dass seine Kinder leiden und dass sie geknechtet werden und dass sie in Unfreiheit leben. Er hat ja nichts davon. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Na, wie viel mehr das Haupt des Leibes? Und Paulus schreibt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Oder ihr seid zur Freiheit berufen worden. So deutliche Aussagen, was Gott will, dass wir frei sind von diesen komischen Festungen und Bollwerken und Fesseln und Zeug des Teufels. Er will, dass wir Leben haben und es in Überfluss haben. Aber das geht nicht, wenn wir eingekerkert sind, wenn wir von Bollwerken und der Finsternis umgeben sind. Darum sollen wir beten und diese Freiheit erlangen. Wir haben das Recht dazu. Durch die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu Christi haben wir das Recht dazu. Durch die Wiedergeburt haben wir das Recht dazu. Und das heißt aber nicht, dass es dann automatisch hervorkommt, sondern dafür wird gebetet. Dafür sind uns diese geistlichen Waffen gegeben, um im Leben zu herrschen. Durch den Namen Jesus und durch diese Dinge, die uns gegeben sind. Denn wir sollen nicht irgendjemand anderes Sklave sein, sondern ein Diener und ein Freund unseres Herrn, unseres Gottes sollen wir sein. In der Freiheit sollen wir leben. Und wenn im Geistlichen deine Freiheit durchbricht und die Festungen fallen, dann wird es im natürlichen Bereich Auswirkungen haben, weil dann der Himmel für dich geöffnet ist, weil dann die Segnungen Gottes, die dir gehören, freigesetzt werden, weil sie dann einfach fließen können, weil das Hindernis beseitigt ist. Ja? So nimm diese Waffen des Geistes und sprich es aus und lerne damit umzugehen. Und sag nicht, naja, passt eh alles so einigermaßen oder erdulde das, wie manches lehren. Ja, wir müssen ja dieses Leid erdulden, wir müssen ja unser Kreuz tragen und total falsch verstanden. Es gibt Hilfe und es gibt Freiheit. Und du kannst sagen, Herr, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersachern. Und er wird dir Recht schaffen. Er wird seinen Engeln befehlen. Er wird sein Wort sprechen. Jesus hat Freiheit für dich geplant. Für jeden der Seinen hat er Freiheit geplant. Ja, es geht schon los, als Jesus selber mit Heiligen Geist erfüllt wurde und er zum ersten Mal aufgetreten ist, hat er doch in Jesaja zitiert und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Dazu wurde Jesus gesalbt. Und Jesus verändert sich nicht. Er ist immer noch dasselbe. Er ist immer noch der, der die Gefangenen zur Freiheit ruft und der die Zerschlagenen in Freiheit hinsendet. Es ist sein Wille und sein Plan. Sonst wäre das alles Blödsinn gewesen. Und genau das hat er auch getan, wenn du die Evangelien liest, wie Jesus Gefangene freigesetzt hat, wie er Blinde geheilt hat, wie er Zerschlagene in Freiheit gesandt hat. Er hat es einfach dann getan. Dazu war er gesalbt. Oder wie der Paulus schreibt, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wo der Geist, der Heilige Geist ist, der Geist des Herrn, da ist Freiheit. Also sieh zu, dass du voll des Geistes wirst. Dann ist nämlich Freiheit. Dann ist Freiheit und die Dinge dieser Welt um dich herum werden dich nicht mehr so stark belasten und bedrücken. Denn für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Also, wenn Christus uns für die Freiheit frei gemacht hat, ist es nicht eine automatische Sache, jetzt sind wir frei und nichts kann mehr passieren, dass wir nicht mehr frei werden. Es kann eben schon passieren. Darum sagt er, steht nun fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Sklaverei belasten. Also, sei du wachsam und pass auf, was du tust und was du nicht tust. Denn ein Joch der Sklaverei kann ein Joch der Sünde sein, es kann ein Joch von Dingen dieser Welt sein, die dich wieder gefangen nehmen und in Beschlag nehmen. Es gibt so verschiedene Dinge, die sollen uns nicht wieder in Unfreiheit bringen. Wir sollen nicht wieder in eine Sklaverei geraten, wo wir wieder müssen, was die anderen dir vorschreiben. Oder sonst irgendein Geist oder ein Zeitgeist oder was weiß ich, was man alles für Dinge in dieser Welt findet. Sinn und Zweck von vielen Dingen, die wir in dieser Welt als ganz normal anschauen, sind nur dazu da, um die Menschen in Sklaverei zu bringen. Die jagen alle irgendetwas hinterher und kaum meinen sie, sie haben es erreicht, ist es schon wieder alter Hut und dann brauchen wir wieder was Neues, wenn man hinterher jammert. Also so ist ein Joch der Sklaverei. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nun gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Das ist nicht diese Freiheit, jetzt sind wir frei, jetzt dürfen wir tun und lassen, was wir wollen. Das wäre ein Anlass für das Fleisch. Diese Freiheit ist damit nicht gemeint. Sondern wir sind frei, das zu tun, was Gott sagt, dass wir tun sollen. Und das zu lassen, was Gott sagt, dass wir lassen sollen. Diese Freiheit ist uns gegeben. Wir sind frei von dem Geist dieser Welt, der uns in Sklaverei, in Treiberei hält. Wir haben die Freiheit, dass wir in Problemen und in Nöten zu Gott kommen können, zu unserem Vater kommen können, im Gebet. Wir haben die Freiheit, Autorität auszuüben über unsere Feinde. Wir haben die Freiheit, den Namen Jesus anzuwenden. Und hier heißt es, sondern dehnt einander durch die Liebe. Einander dienen. Ja, wem dienen wir eigentlich? Welchen Menschen dienst du durch die Liebe? Kannst du selber mal ganz ruhig mal die Frage stellen, ja, wem diene ich jetzt eigentlich durch die Liebe? Oder sollen alle bloß mir dienen? Oder sagen wir bloß, ja, wir haben uns ja piep, 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 alle so lieb, aber wir dienen uns einander nicht. Wenn du für einen anderen, für einen Bruder, für eine Schwester betest und ihm dazu darin dienst, dann hast du ihm dabei gedient. Ein ganz einfaches, kleines Beispiel bloß. Ziel von unserem Widersacher ist uns immer wieder, diese Freiheit zu stehlen, unter Stress, unter Druck, unter Zwang zu bringen. Verschiedensten Möglichkeiten. Paulus schreibt, wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Also gibt es heimlich eindringende falsche Brüder. Aus ist auch das noch. Die gibt es. In dem Fall waren solche aus dem Judentum, die mit dem Gesetz gekommen sind. Ihr müsst aber noch das Gesetz halten und auch noch, und Mose hat so gesagt und. Ja. Und wer wieder das Gesetz versucht zu halten, um gerecht zu werden, da heißt es, er ist von Christus abgeschnitten. Mit Gesetzeswerken gibt es keine Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit, unsere Freiheit ist aus Glauben. Aus Glauben, der gelebt werden muss. Und dann schreibt der Petrus also was Ähnliches, denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Das sind die falschen Brüder. Ja. Geschwollene, nichtige Reden versprechen Freiheit und bringen eigentlich Unfreiheit. Das gibt's. Darum seid wachsam und nüchtern. Weiterblättern. So, also wenn es geistliche Festungen gibt, die aus der Finsternis sind, dann muss ja im Umkehrschluss auch andere geben. Festungen Gottes, gute Festungen. Und die sind die Dinge, die wir aufrichten sollen. Das wäre vielleicht einmal ganz interessant, das Buch Nehemia zu lesen, vom Mauerbau in Jerusalem, wie diese Mauer rund um die Stadt wieder aufgebaut haben, wie die da zusammengeholfen haben. Mit einer Hand haben sie gemauert und mit der anderen haben sie gekämpft. Also mit einer Hand tun und mit der anderen beten sozusagen. Ist interessant, lest es einmal durch. Mauern Gottes aufbauen sind Schutzmauern. Stadtmauern, Jerusalems Mauer war eine Schutzmauer gegenüber Feinden. Und wenn wir verstehen, geistliche Mauern aufzurichten, Schutzmauern, die uns unser Territorium begrenzen und befestigen, dann tun wir Gutes. Ja, denken wir drüber nach. Wir reißen Satans Festungen, Bollwerke nieder, gleichzeitig bauen wir Gottes Festungen und Burgen und Schutzwälle wieder auf. Wir richten auf. Ja, das gehört dazu. Wie der Psalmist schreibt, denn mein Fels und meine Festung bist du, um deines Namens willen führe mich und leite mich. Ja? Der Herr ist unsere Burg, unsere Festung, unser Schutz. Durch Aussprechen solcher Bibelverse baust du solche Mauern auf. Durch Stellen unter das Blut Jesu baust du solchen Schutz auf. Das Blut Jesu ist Schutz. Es bedeutet Schutz und Segen und Sicherheit. Gerechtigkeit bedeutet es. Heil, Erlösung. All diese Dinge, das sind Schutzfestungen, geistliche Bollwerke, die der Feind nicht so schnell einreißen kann. Dann steht nämlich der plötzlich vor der Mauer und kann nicht mehr weiter. Dann hat der plötzlich das Problem. Und von oben her ist nämlich offen, wo der Segen des Herrn fließt. Wir müssen die Sache umdrehen. Ja, denn wir wissen, der Teufel ist der Verdreher. Er macht alles verkehrt. Jetzt können wir immer den Umkehrschluss auch ziehen, was der verkehrt aufgerichtet hat. Wenn wir wieder richtig stellen, dann ist wieder was Gutes, dann passt es wieder. Ja, es gibt viele Dinge, die Gott gemacht hat und gut sind. Und dann ist dieser Teufel gekommen und hat alles pervertiert und hat alles ein bisschen umgedreht und ein bisschen schlecht gemacht. Obwohl die Grundsache ja gar nicht schlecht ist. Und so ist er einfach. Hauptsache dagegen und Hauptsache anders. Ja, aber wir sind die, wenn man nicht dagegen, sondern für Gott. Und so wie Gott es sagt, so machen wir es richtig. Psalmist schreibt, meine Stärke ist Gott. Auf dich will ich achten, denn Gott ist meine Festung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Mit solchen Aussagen baust du Festungen, richtest du den Schild des Glaubens auf, um feurige Pfeile des Bösen auszulöschen. Also bleib dabei, aber das reicht, wenn du das einmal so mal sagst, ja wunderbar, mach ich mal, sondern bleib dabei, richte auf, eine Mauer baust du auch nicht an einem Tag auf, sondern du brauchst Stein für Stein und du baust es auf. Und so sind diese Schriftstellen Bausteine für solche Mauern, für solche Festungen. Genauso wie die Lügen des Teufels, die einzelnen Lügen auch Bausteine sind für seine Festungen. Ja? Die baut er oft in der Gedankenwelt oder in der Gefühlswelt von Menschen. Die denken einfach falsch, ohne jetzt einen Menschen Vorwurf zu machen, aber der denkt einfach falsch. Der denkt es so, weil er so ist, meint man. In Wirklichkeit hat es der Feind geschafft, Gedankenfestungen aufzurichten. Vernünfteleien, haben wir vorhin gelesen. Die gegen die Erkenntnis Gottes sind. Die sind nicht das, was Gottes Sache ist. Also entgegen dem, was Gott sagt. Und diese Festungen in den Gedanken richtet er auf. Wenn wir aber das Wort Gottes als Bausteine nehmen und solche Gedankenfestungen aufrichten, dann ist es für uns einfach sonnenklar, wenn ich dem Vater was bitte, wird er mir das geben. Wenn du diese Schriftstellen, wo ich vorhin ein paar vorgelesen habe, nimmst als Bausteine für Festungen in deiner Gedankenwelt, in deinem Herzen, dann baust du Mauern auf, die Mauern des Glaubens. Und dann bist du einfach gewappnet. Und dann wirst du auch in der Not im Glauben beten. Und du wirst den Herrn, deinen Gott, deine Festung haben und kennen. Also bleib doch hartnäckig im Aufbauen der guten Festung. Und genauso im Niederreißen von Lügenfestungen. Es gibt noch so ein Gleichnis, das Jesus brachte, um dieses ausdauernde Gebet zu verdeutlichen. Ich lese mal dieses Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir 3 Brote. Da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde von ihnen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und Jesus fügt sofort die Sache mit dem Gebet da an. Und sagt, ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Was soll man jetzt hier noch dazu sagen? Das sagt eigentlich schon alles. Jetzt liegt es an jedem Einzelnen von uns, ob wir diese Dinge in die Tat umsetzen oder ob wir es bloß gehört haben. Ja, und ich will damit nicht irgendjemand unter Druck setzen. Denn du musst es genauso, wie du das verstehst, in die Tat umsetzen, genauso wie ich selber. Ich kann es nicht für dich und du auch nicht für mich. Denn unser Vater will mit dir Gemeinschaft haben und mit mir. Ja, und nicht sagen, ich habe jetzt mit dir Gemeinschaft, dann sagst du dem anderen einen schönen Gruß. Ja, sondern er hat immer Interesse an jedem Einzelnen. Oder vielleicht schon mal sage ihm einen schönen Gruß, weil ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört, wenn jemand schon lange nicht mehr gebetet hat. Das ist natürlich auch möglich. Aber so soll es nicht sein. Er sollte dich bei deinem Namen kennen. Nicht, dass er sagt, wer bist denn du? Ich kenne dich nicht. Er möchte uns kennen und wir wollen natürlich ihn kennen. Denn er ist schließlich der, der Recht verschaffen kann gegenüber unseren Widersachern. Er ist schließlich der, dessen Kraft Festungen des Teufels zerstört, dessen Kraft dämonische Mächte wegtun oder beseitigen, wie Jesus sagt, durch den Finger Gottes treibe ich die Dämonen aus. Ja, wenn er einem Geist befohlen hat, auszufahren, war es der Finger Gottes, der das bewegt hat. Ja, wo Gott seinen Finger drauf legt, da geschieht aber was. Das sind nicht leere Worte. Wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit, haben wir gelesen. Und wenn dieser Geist Gottes kommt, dann schafft er aber auch Freiheit. Ja, dann sind es nicht bloß irgendwelche Worte, sondern passiert was. Da höre ich jetzt einfach auf. Ich gebe jetzt einfach nicht den schwarzen Peter, den haben wir ja mir nicht, sondern einfach den Stab an euch weiter. Das, was ihr jetzt gehört habt vom Gebet, auch die letzten Male, dass ihr das in die Tat umsetzt. Auch dann, wenn es euch vielleicht nicht so freut oder wenn es vielleicht einmal schwierig ist, denkt daran, learning by doing. Lernen durch Tun. Anders geht's nicht. Und sei ermutigt, denn der Herr ist besser als der ungerechte Richter. Und selbst der hat Recht geschafft. Und auch dir wird er Recht schaffen. Wenn er diesen Glauben finden wird, diesen hartnäckigen, er wird dein Recht in Kürze ausführen. Amen.